Lasst uns einleitend mal zum selben Ort gehen, den ich letztens zu Beginn meiner Predigt irgendwann im letzten Jahr erwähnt habe. Wisst ihr noch, wo dieser Ort war? Der Spielplatz hinter dem Haus, wo meine Schwiegermutter wohnt. Ich habe euch ja erzählt, dass die Kinder diesen Ort sehr mochten, als sie kleiner waren. Aber es ist noch gar nicht so lange her, erst ein paar Jahre, da hatte sich Achim einen Metalldetektor gewünscht. Und wir haben ihn auf dem Spielplatz dort ausprobiert. Tatsächlich hat so mancher Besucher dort Dinge verloren. Oftmals gab es Fehlalarm, das Gerät piepste und nach ein paar Zentimeter Graben kamen alte Bierflaschendeckel oder leere Getränkedosen zum Vorschein. Manchmal fanden wir aber tatsächlich etwas Wertvolleres. Ein paar alte Forintmünzen und sogar Euromünzen. Stellt euch das mal vor. Es wäre natürlich eine Sensation gewesen, wenn wir ausgerechnet zum Beispiel die 2-Euro-Münze mit dem Abbild von Grace Kelly gefunden hätten. Wusstet ihr, dass die über 1000-mal mehr wert ist als der reine Nennwert? Wer die findet, hat einen Schatz gefunden. Tatsächlich waren die Schätze, die wir gefunden haben, nie so wertvoll, dass sie den Kauf des Metalldetektors aufgewogen hätten oder wieder wettgemacht hätten. Aber die Schatzsuche hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir haben den Detektor dann schließlich gebraucht, weiterverkauft. Jetzt sucht jemand anders damit nach Schätzen. Einige von euch kennen auch das sogenannte Geocaching. Das war vor ein paar Jahren ein richtiger Trend. Mit Hilfe von GPS und ein paar Hinweisen hast du nach einer kleinen Box, einem sogenannten Cache, gesucht und durftest dich dann sogar im Logbuch der Schatzkiste eintragen. Dann aber galt es, den Schatz wieder zu verstecken, damit auch andere ihn suchen konnten. Schatzsuche ist auch ein Thema, mit dem uns Jesus das Wesen seiner Königsherrschaft erklärt. Wir haben bereits viele Bilder gesehen, die das Reich Gottes beschreiben. Ausgestreuten Samen, der auf verschiedenen Boden fällt. Wir haben Bilder von Unkraut und guter Frucht gesehen. Immer ging es um Wachstum. Aus einem kleinen Senfkorn wurde ein großer Baum. Ein wenig Sauerteig hat eine große Portion Mehl durchsäuert und zwar zu 100% am Schluss. Wir haben gesehen, das war kein Bild für das Böse. Nein, es war ein Bild dafür, dass am Ende nicht das Böse siegt, sondern am Ende siegt Jesus Christus hundertprozentig mit seiner königlichen Macht, die er anfangs leise, fast unscheinbar in diese Welt hineinpflanzt. Etwas, das immer weiter wächst, da müsste eigentlich jeder Investor an der Börse hellhörig werden. Das beste Investment ist natürlich, wenn man in ein Projekt einsteigt, das noch nicht so viele andere Investoren entdeckt haben und das sich dann zu einer Riesensache entwickelt. Das, was man anfangs geben und investieren musste, wird am Ende um ein Vielfaches aufgewogen. Aber seid gewarnt, so mancher Investment-Tipp, der dir in deinen elektronischen Briefkasten flattert, ist eine falsche Fährte und kann dich am Ende ruinieren. Aber Menschen fallen immer wieder darauf hinein. Lässt sich das vielleicht mit der Gier erklären und mit dem Glauben an einen vermeintlich leichten Weg zum Ziel. Ihr erinnert euch, dass auch Jesus in der Bergpredigt vor einem breiten, das heißt vor einem bequemen Weg gewarnt hat. Es überrascht daher nicht, dass auch die beiden kurzen Gleichnisse in Matthäus 13, Verse 44 bis 46 heutzutage gern so ausgelegt werden, dass viele Menschen sich geschmeichelt fühlen und gar nicht merken, dass sie irregeführt werden. Worum geht es? Jesus erzählt von einem Mann, der plötzlich und unerwartet auf einen großen Schatz im Ackerfeld stößt. Er weiß, dass Grund und Boden ihm nicht gehören, vielleicht ist er auch nur ein Pächter, ein armer Bauer, der das Land bearbeitet. Er kann seinen Fund auch nicht so ohne weiteres mitnehmen. Vielleicht ist der Schatz zu groß, zu schwer und ohnehin wäre es Diebstahl. Also entschließt er sich zu einem großen Schritt. Er sagt niemandem etwas von seinem Fund, kauft das Ackerfeld und der Schatz gehört ihm. Parallel erzählt Jesus eine zweite Geschichte. Hier ist es ein Kaufmann, der nach schönen Perlen sucht. Für jüdische Zuhörer war Perlenhandel nicht unbedingt ein Traumberuf. Muscheln, ihr wisst, Muscheln galten sowieso als unreine Speisen. Und Perlen entstehen ja auch erst dadurch, dass ein Krümel Schmutz oder Sand in eine Muschel eindringt. Die Muschel wehrt sich dann gegen diesen Eindringling, umhüllt ihn Schicht um Schicht mit ihrem schimmernden Sekret und so entsteht die Perle. Bis du erstmal eine Muschel mit Perle gefunden hast, sind viele Tauchgänge notwendig. Und eine richtig wertvolle Perle, die ist noch viel, viel seltener. Vielleicht erscheint sie anfangs auch gar nicht wertvoll. Erst bei näherer Betrachtung sieht der Experte, dass er da ein richtig wertvolles Exemplar vor sich hat. So ein Experte ist dieser Kaufmann. Er investiert alles, was er hat, um diese Perle besitzen zu dürfen. Wollt ihr mal eine Auslegung hören, die richtig gut klingt? Der Schatz im Ackerfeld, die wertvolle Perle, das bist du. Christus hat alles verkauft, hat alles investiert, um dich zu finden. Du musstest überhaupt nichts tun. Schnell werden dann die Einzelheiten zu weiteren kleinen Geschichten ausgeschmückt. Ein Prediger, den ich mir angehört habe, erklärte seinen Zuhörern: Ihr seid alle wie diese Perle. Ein Stück Schmutz im Inneren, aber von außen ummantelt mit Christi Gerechtigkeit. Warum Jesus so einen Menschen noch suchen und retten muss, wenn er doch bereits mit Gerechtigkeit ummantelt ist, darauf wurde nicht eingegangen. Ich denke, solche Auslegungen fallen dort auf fruchtbaren Boden, wo man ein Wohlfühlchristentum verkündigt, das keine Entbehrungen kennt. Du musst nichts tun, weil ja die Gnade alles tut. Kein Wort davon, dass man Geschenke auch auspacken muss und dass man sie mit untersuchen und dafür auch etwas aufgeben muss. Es gibt einen Märchenfilm, den meine Frau sehr mag, und mindestens einmal im Jahr schauen wir uns den zusammen an. Einfach aus guter Tradition, und er ist wirklich sehr schön. Er heißt Die kluge Bauerntochter. Kennt ihr dieses Märchen? In dem Film ist der König des Landes immer noch Single. Keine bisherige Kandidatin war ihm recht. Und schließlich lernt er dann die kluge Bauerntochter kennen. Doch weil sie ihm an einer Stelle zu klug erscheint, will er die Hochzeit absagen und sie aus dem Schloss wegschicken. Zum Abschied allerdings gibt er ihr die Erlaubnis, das Wertvollste aus dem Schloss mitzunehmen, was sie finden kann. Sie überlegt, was sie nun machen soll. Dann mixt sie ihm heimlich einen Schlaftrunk und nimmt ihn mit. Er, der König, ist das Wertvollste, was sie finden konnte. Eine Geschichte mit Happy End. Eine Geschichte, die zeigt, dass man für etwas Wertvolles auch etwas tun muss. Bei Jesus, unserem König, geht es nicht darum, sich das Heil zu verdienen oder den König durch eine gewagte, riskante Aktion gnädig zu stimmen. Aber wie lesen sich die beiden Gleichnisse, wenn wir den Schatz und die kostbare Perle auf das Wertvollste beziehen, das wir haben können? Auf unseren König, Jesus Christus selbst. Einige mögen protestieren, aber Jesus hat doch uns erkauft, nicht wir ihn. Gott sucht uns, er wurde arm für uns. Das stimmt, und das wird auch weiter hinten im Matthäus-Evangelium Kapitel 18 thematisiert, wenn Jesus dort zum Beispiel über ein verlorenes Schaf redet, welches verloren ist, welches gesucht wird und dann auch gefunden wird. Aber hier in Kapitel 13 geht es darum, wie wertvoll Jesus, unser König, ist. In einem Lied singen wir: Es sind der Gaben auf Erden viel, nur Jesus haben führt uns zum Ziel. Und in der Strophe weiter hinten singen wir dann: Die höchste Gabe, Herr, habe ich auch überm Grabe. Ich hab ja dich. Genau. Gerade weil die Ehre und die Souveränität Gottes wichtig sind, fängt Matthäus nicht mit dem Wert eines einzelnen verlorenen Menschen an, und wir sollten es auch nicht tun. Im Reich Gottes geht es nicht zuerst um den einzelnen Untertanen, es geht zuerst um den König. Also zurück in Kapitel 13. Da ist ein Mann, irgendein Mann, und er findet einen Schatz im Acker, den andere übersehen haben. Er geht hin, um den Acker zu kaufen. Wie passt das auf Jesus als Schatz? War oder ist Jesus in irgendeiner Weise verborgen? Denkt mal zurück. Ist bisher im Matthäus-Evangelium irgendwas dazu gesagt worden? Oh ja, wir werden fündig. In Kapitel 8, nachdem Jesus einen Aussätzigen geheilt hat, lesen wir: Jesus schärfte ihm ein, pass auf, dass du niemand davon erzählst. Geh stattdessen zum Priester, zeige dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Ein Kapitel später heilte Jesus zwei Blinde. Da heißt es, sofort konnten sie sehen, doch Jesus verbot ihnen streng, irgendjemand davon zu erzählen. Und schließlich in Kapitel 12, ab Vers 15, Scharen von Menschen folgten ihm und er heilte sie alle, aber er verbot ihnen nachdrücklich, in der Öffentlichkeit von ihm zu reden, Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Nun gut, anfangs hat Jesus eher im Verborgenen gewirkt, aber er blieb doch nicht verborgen, mag jemand sagen. Stimmt, Jesus ist wahrscheinlich die Persönlichkeit, über die bis heute die meisten Bücher geschrieben und über den am meisten diskutiert wurde. Aber dennoch erkennen bis heute die meisten Menschen nicht den Wert dieses Königs. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 2 folgendes: Wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit. Dass diese uns jetzt enthüllt wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Keiner von den Machthabern unserer Zeit hat sie erkannt. Denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, wir verkündigen, wie geschrieben steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Also selbst diejenigen, welche Jesus direkt vor Augen hatten, die Priester, Statthalter Pilatus, König Herodes, sie alle erkannten den großen Schatz nicht. Sie liebten ihn nicht. Aber wer liebt, der macht sich auf die Suche nach dem Schatz. Vor Jahren waren wir auch mal auf der Suche nach einem Geocache, nicht sehr weit weg von hier. Unsere Position war richtig. Wir standen vor einer alten Telefonzelle, schauten davor und dahinter, links und rechts und fragten uns, wo der Schatz versteckt sein könnte. Erst dann merkten wir, der Schatz war so groß, dass wir ihn minutenlang übersehen haben. Es war die Telefonzelle selbst. Die meisten Menschen, für die war das eine Telefonzelle, aber für Geocacher war es ein großer Schatz. Und so ist es mit Jesus. Die meisten Menschen bemerken ihn nicht, wollen nicht wahrhaben, dass es ihn gibt. Aber wer ihn entdeckt, der freut sich und wird bereit sein, alles für ihn aufzugeben. Viele sehen oft nur die dreckige Erde auf dem Feld, aber nicht den Schatz. Sie sehen die Muschel, aber sie öffnen sie nie, um die Perle zu entdecken. Menschen sehen Religion, sie sehen Kirche, aber sie vermuten nichts Wertvolles dahinter. Ist euch beim Lesen des Gleichnisses vom Kaufmann aufgefallen, dass er anfangs beschrieben wird als jemand, der schöne Perlen, also Mehrzahl, sucht? Aber dann gibt er alles, was er hat, für genau eine wertvolle Perle aus. Genau eine. Er hätte keine Mittel mehr gehabt, um sich eine zweite, dritte, vierte Perle und so weiter zu kaufen. Schon das zeigt, dass es hier nicht um die vielen Menschen geht, sondern dass es um die eine Wahrheit, den einen Schatz geht, der in Christus verkörpert ist. Du kannst nicht ihn und daneben noch andere weltanschauliche Schätze besitzen. Das geht nicht. Der Mensch wurde geschaffen, um sich auf die Suche nach diesem einen Schatz zu machen. Den Philosophen in Athen hat Paulus gesagt, er, Gott, wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Das steht in Apostelgeschichte 17, Vers 27. Und an die Christen in Kolosse schreibt Paulus folgende Worte. Er schreibt, ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch und um die Geschwister in Laodicea kämpfe und um viele andere, die mich noch nicht persönlich gesehen haben. Denn sie sollen ermutigt werden, in Liebe zusammenzustehen und die tiefe und reiche Gewissheit erhalten, die mit ihrer Einsicht in das Geheimnis Gottes zusammenhängt, also mit Christus. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Passen wir auf, dass wir den Schatz nicht woanders suchen oder gar zuerst an uns selbst denken. Nein, der Schatz ist Christus und wer das begreift, der handelt anders. Jesus, verstehe ihn nicht falsch, er will nicht dein Geld, er will deine Prioritäten haben. Die Grundbedürfnisse deines Lebens werden nicht zu kurz kommen. In der Bergpredigt hat der Herr gesagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Vielleicht denkt aber immer noch jemand, dass Gnade und mühevolles Suchen nicht zusammenpassen. Dietrich Bonhoeffer, ein Mann, der schließlich von den Nazis inhaftiert und auch hingerichtet wurde, hat intensiv über diese Frage nachgedacht und in seinem Buch Nachfolge Folgendes geschrieben. Zitat: Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. köstliche Perle, zu deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt, die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Lest das mal selber durch, man findet den Text auch online im Netz. Theoretisch müssten also zu Gottes Reich zu 100% nur echte Schatzsucher gehören. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Jesus lenkt unseren Blick zuletzt nun wirklich auf die große Menge von Menschen, die in irgendeiner Weise christlich sind, die sich mehr oder weniger zu ihm bekennen. Er vergleicht das Reich mit einem großen Fischfang. Hier ist von einem Schleppnetz die Rede, was über den Boden des Sees gezogen wird. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es dabei auch allerlei Zeug mit einsammelt, was du am Ende gar nicht im Netz als Fang gebrauchen kannst. Es verfangen sich nicht nur gute Fische, sondern auch weniger gute. Am Ende am Ufer wird aussortiert. Gute Fische, schlechte Fische, gerechte und böse. Vieles ist ähnlich wie beim Gleichnis von Unkraut unter dem Weizen. Erst am Ende, haben wir ja gesehen, kommt es dann zur großen Trennung. Habt ihr das alles verstanden? Fragt Jesus seine Zuhörer am Schluss und sie sagen zu ihm, ja Herr. Glaubt ihr wirklich, die Jünger haben das alles verstanden? Oder hatten sie einfach Angst, Nein zu sagen? Ob das stimmt mit diesem Ja, wir haben das alles verstanden? Ich denke, man kann das an dem Schatz sehen, den ein Mensch im Laufe der Zeit gesammelt hat. Ganz zum Schluss sehen wir ein letztes Mal, was mit dem Wertvollen, mit dem Schatz im Acker, mit der wertvollen Perle wirklich gemeint ist. Jesus redet am Ende von einem Schriftgelehrten, der ein Jünger des Reiches geworden ist und der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorholt. Es ist etwas, das du mit anderen teilen kannst. Es sind Dinge, die du schon länger kennst und Dinge, die du vielleicht erst neu gelernt hast. Christus, der an den Schriften angekündigt ist und trotzdem so vielen verborgen bleibt, den sollen wir für andere sichtbar machen. Wir sollen aus diesem Schatz schöpfen. Und einer dieser Schriftgelehrten, den kennen wir aus der Schrift sehr gut, Paulus, der das Alte kannte, aber der auch mit Jesus das Neue kennengelernt hat. Er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, ich lese ab Vers 5, er schreibt, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten ließ, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist der Schatz, den wir suchen sollen. Das ist der Schatz, den wir verkündigen sollen. Jesus ist unser größter Schatz.